Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Gottesdienst und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn für den Gottesdienst beten und ich bitte euch dazu, wenn möglich, aufzustehen. Herr Jesus, wir begrüßen dich heute Morgen ja hier in unserer Mitte und danke, dass wir uns in Freiheit hier versammeln können. Wir wissen, dass das in unserer Welt nicht selbstverständlich ist. Daher bitte ich dich, dass du jetzt auch bei denen bist, denen es nicht möglich ist, einen Gottesdienst zu besuchen oder die das im Geheimen und unter Lebensgefahr tun müssen. Ich bitte dich, dass du ja, diesen Gottesdienst jetzt segnest und dass du uns beschenkst, jeden auf seine Weise und wie wir es gerade brauchen. Amen. Ich warte noch kurz, bis die letzten Gäste reinkommen. Ja, das Thema heute lautet In Beziehung leben, dein Leben als Gottesdienst. Und wer in den letzten Wochen den Gottesdienst besucht hat oder im Nachgang die Predigten verfolgt hat, dem ist bestimmt schon aufgefallen, dass es sich in diesem Jahr bisher alles darum dreht, wie ich oder wie wir eine lebendige Beziehung zu Jesus aufbauen können oder, wenn wir das schon haben, wie wir die auch halten können in unserem Alltag. Und auch heute geht es wieder darum, um unsere Beziehung zu Jesus. Und wir hatten Anfang des Jahres schon eine Möhrenpredigt vom Rolf. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Heute folgt dann die Eierpredigt vom Arne. Und wenn unsere Pastoren weiterhin so kreativ sind dieses Jahr, dann kann ich euch am Ende des Jahres, wenn wir hier wieder gemeinsam Mittagessen, mal eine Predigtsuppe kochen. Müsst ihr mich nur dran erinnern. Also heute geht's um Eier. Und bei der Vorbereitung des Gottesdienstes musste ich direkt an eine Zeichentrickserie denken. Das brauchen wir noch nicht, das Bild. Mach das weg. Musste ich an eine Zeichentrickserie sehen, ihr habt den Spoiler schon gesehen gerade, die ich als Kind gesehen habe. Vielleicht kennt das ein oder andere Kind der 80er diese Serie, die ihr gerade gesehen habt. Da geht es um so eine ganze Reihe verschiedener Bauernhoftiere. Und die erleben auf ihrer Farm immer allen möglichen Abenteuer und Gedöns. Und da gibt es auch zwei Küken. Und die habt ihr jetzt gerade schon kurz gesehen. Das sind die beiden Küken, Buka und Sheldon. Und während Buka so ein ganz normales 0815 Küken ist, ist bei Sheldon beim Schlüpfen irgendwas schiefgegangen. Der hat noch nicht so ganz begriffen, was Schlüpfen eigentlich bedeutet. Und naja, es gucken halt nur die Beine aus dem Ei raus. Und ich habe euch heute Morgen einen Dialog zwischen den beiden mal mitgebracht. Und jetzt darfst du gerne das erste Bild einblenden. Das ist auf Englisch, deshalb erkläre ich euch kurz, was da steht. Also wir sehen hier Buka und Sheldon auf der Wiese sitzen. Und der Buka fragt, sag mal Sheldon, denkst du, dass du mal heiraten wirst? Und Sheldon antwortet, ich nehme es an. Und im zweiten Bild fragt dann Buka, ja, wie sollte sie denn sein? Und Sheldon antwortet, warm, intelligent, hilfsbereit oder zuvorkommend. Und dann sagt Sheldon noch, sie müsste auch gewillt sein, ein Ei zu küssen. Genau. Was der Sheldon jetzt mit uns zu tun hat und wie die Eier überhaupt zu der ganzen Predigt heute passen, das erklärt uns nachher unser Pastor Arne Völkel. Der kann das auch viel besser als ich. Ich bleibe lieber bei den Eiern. Aber vorher singen wir noch, und zwar das erste Lied, und wir sammeln dabei die Kollekte ein. Die ist heute für die Belange unserer Gemeinde bestimmt. Thank you. Auf dem Zettel, den ihr am Eingang alle erhalten habt, sind ziemlich viele Bibeltexte für heute abgebildet. Und damit der Arne die gleich nicht alle vorlesen muss, lese ich uns den Text, der aus Johannes, der dort auch abgedruckt ist, einmal zu Beginn vor. Und zwar lese ich aus Johannes 16, die Verse 5 bis 13. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies alles gesagt habe. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden, und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt. Denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Bevor wir gleich auf die Predigt hören, singen wir noch ein Lied, und zwar O komm, du Geist der Wahrheit, die Strophen 1, 2 und 7.
Eier ging es ja schon, und deswegen frage ich mal, wer erinnert euch oder wer erinnert sich von euch an den Biologieunterricht? Ich auch, nur mühsam, war nicht so meins, aber ich erinnere mich daran, dass wir was über die Metamorphose gelernt haben und da durfte man sezieren und also Sachen machen und das war auch ganz nett. Und ich erinnere mich an die fette Raupe. Erinnert ihr euch? Die fette Raupe, die so über den Tisch kroch, behaart, die konnte grün sein oder weiß. Auf jeden Fall eklig. Und dann kam die große frohe Kunde, aus dieser Raupe heraus wird sich ein Schmetterling entwickeln. Das war irgendwie unglaublich. Es wird sich eine Metamorphose Und das war das, was wir lernen sollten. Metamorphose vollziehen, also eine Umwandlung von der Raupe zum Schmetterling. Dieses Wort Metamorphose verwendet der Apostel Paulus im Römerbrief und öfters. Und er spricht im Galaterbrief, ihr habt den Vers auf eurem Manuskript davon. Er sagt, sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie gestaltet werden, umgewandelt werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Paulus schreibt hier also etwas über die Metamorphose der Christen, die sterben werden und dann werden sie verwandelt werden in etwas völlig Neues, nämlich in der Kraft der Auferstehung Jesu. Und so wie Gott die Kraft hatte, den sterblichen Leib Jesu wieder zu erwecken zum Leben in Herrlichkeit und Ewigkeit, so wird es auch mit euch tun, mit allen, die Jesus Christus vertrauen. Metamorphose, großartig. Jeder, der merkt, dass er altert und dass so mit dem Leben nicht mehr alles so super funktioniert, darf sich darauf freuen. Du wirst umgewandelt werden zu einem völlig neuen Leib durch die Kraft Jesu. Damit aber nicht genug. Paulus sagt, zu dieser Metamorphose, zu solcher Umwandlung soll es nicht erst kommen am Ende unseres Lebens, wenn quasi der Film gelaufen ist, kommt der Abspann und dann zack, neues Leben. Nein, Metamorphose soll jetzt stattfinden in deinem und meinem Leben, im Leben eines jeden Christen. Eine Umwandlung soll geschehen, die jetzt beginnt, die jetzt anhebt. Und das steht auch auf eurem Zettel, Römer 12, Vers 2. Lasst euch von Gott umwandeln. Metamorphu. Das kennen wir von Metamorphose. Also lasst euch von Gott umwandeln durch Erneuerung eures Denkens. In der Übersetzung, die ihr aus der guten Nachricht vor euch habt, heißt es, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Nun, das trifft nicht ganz die Sache, sondern es geht um eine Umwandlung durch Erneuerung des Denkens. Die gute Nachricht Bibel übersetzt es also da ein bisschen schwach. An der Stelle empfehle ich gern die Basisbibel. Die schreibt, und passt euch nicht dieser Zeit an, und jetzt kommt es, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln, dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Umwandlung. Dieses Thema befasst Paulus vielfach, auch nochmal im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 19. Meine Kinder, ich leide noch einmal Geburtswehen um euch, bis Christus in eurer Mitte Gestalt gewinnt oder angenommen hat. Auch da geht es um diese Metamorphose. Er soll in uns Gestalt gewinnen. Und jetzt zurück zum Biologieunterricht. Können Eier fliegen? Können Eier fliegen? Ich vermute, das haben wir alle noch nie gesehen, dass Eier fliegen, und also nein. Doch hat das Ei die Verwandlung zum Vogel vollzogen, hat niemand von uns einen Zweifel daran. Der Vogel wird fliegen. Denn das ist seine Bestimmung. Das steckt in seiner DNA. Vögel sind zum Fliegen geboren. Und wer fliegen kann, der wird nicht zu Fuß gehen. Es gibt nur einen Vogel, der ist da nicht so ganz mitgekommen oder der ist übergewichtig geworden. Das ist der Vogel Strauß. Dem gelingt es einfach nicht mehr abzuheben. Aber jeder andere Vogel, der fliegt, der geht nicht zu Fuß. Wer fliegen kann, der geht nicht zu Fuß. Unsere Umwandlung ist keine Sache unter vielen anderen, die wir machen sollen, sondern unsere Umwandlung ist das, worauf das Christsein hinausläuft. Die Entwicklung deiner dir durch Glaube und Taufe vermittelten geistlichen DNA. Das in dir durch Glaube und Taufe angelegte durch den Heiligen Geist, das soll fliegen. Das soll sich entfalten. Das soll zum Lesen kommen. Ich vermute, dass der eine und andere zumindest von sich sagen wird, ich bin Christ, aber eigentlich bin ich wie das Ei im Nest. Weit entfernt davon zu fliegen. Weit davon entfernt zu fliegen. Ich sagte, unsere Umwandlung ist kein Add-on, nicht etwas, was dazukommen soll für einige zum Glauben, sondern das Christsein läuft darauf hinaus. Und die geistliche DNA, die dir gegeben ist durch den Heiligen Geist, die soll sich entfalten. Wenn du jetzt sagst, ich bin zum Fliegen noch nicht gelangt, dann ist genau das, vermute ich, die Qual deines Glaubens. Die Qual deines Glaubens besteht darin, dass du kein Einverständnis mit deiner Metamorphose findest. Im Bild gesprochen, ich bin lieber Ei als Vogel. Ich bin lieber Ei statt Vogel. Aber was geschieht mit Eiern, die unausgebrütet im Nest liegen bleiben? Genau, die stinken. Die beginnen zu stinken, sie beginnen zu faulen. Eier, die im Nest liegen bleiben, faulen. Wer nicht schlüpft, der fault. Wer nicht schlüpft, der fault. Und ist das als Christ möglich? Paulus sagt, lasst euch von Gott umwandeln, damit ihr nicht fault, damit ihr nicht geistlich verfault, dass ihr vom Ei zum Vogel werdet, zum Fliegen findet. Oder in dem schönen Sketch oder an Bildern, die wir eben sahen, wer will schon ein Ei küssen? Der Schelden, da gucken nur die Füße raus. So fliegt man nicht. Und ein Ei küsst man nicht. Und schon gar nicht, wenn man mit dem Ei verheiratet sein sollte. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Jesus, mit dem wir in einer Lebensgemeinschaft stehen. Wer umarmt dich? Umarmst du Jesus? Küsst du ihn? Er jedenfalls will dir seinen Lebenskuss geben. Du sollst nicht als Christ faulen. Aber wie vollzieht sich nun diese Metamorphose als Christ? Wie sieht das praktisch aus? Sieht praktisch so aus, dass du dir Jesus zum Vorbild nimmst und das in deinem Leben umzusetzen versuchst, das, was du von ihm verstanden hast. Es geht darum, die Flügel auszubreiten und zu erleben, wozu du bestimmt bist. Dass dich nämlich die Atmosphäre des Glaubens an Jesus Christus so trägt, wie die Luft den Vogel. Die gute Nachricht ist ein Mittel zur Bewältigung von Sünde. Oft sprechen wir so vom Glauben. Alle deine Schuld ist dir vergeben und immer wieder neu kannst du zu Jesus kommen, so wie du bist, mit all deinen Problemen, die dich befassen. Das ist wahr. Und davon spricht Römer 12, Vers 1. Paulus sagt, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat. Aber wirkt das allein schon inspirierend auf eine aktive Nachfolge? dir ist deine Schuld vergeben, so wie du bist, darfst du immer wieder zu Jesus kommen, all mit deinen Problemen, an jedem Tag neu. Ist das inspirierend? Sagst du, wow, das will ich auch erleben, immer neu? Oder geht es vielleicht tatsächlich mehr darum, dass wir vom Ei zum Vogel werden? Es macht einen Unterschied, Gott das eigene Leben als Dienst zur Verfügung zu stellen oder ihn als eine technische Lösung für ein schwerwiegendes, immer wieder neu auftauchendes Problem, nämlich das der Sünde, zu betrachten. Es macht einen Unterschied, ob dein Leben mit Gott bedeutet, dass du dein Leben zum Dienst ihm gibst, oder ob du Ei bleibst im Nest. Und das ist ja nun deutlich, wenn der Paulus jetzt davon spricht, dass wir unser Leben Gott zum Gottesdienst geben, dann spricht er nicht von der Professionalisierung des geistlichen Lebens. Es geht nicht darum, dass ihr und wir anfangen, jetzt professionelle Christen zu werden. Manche verstehen das so. Also wirklich mein Leben zum Dienst geben, das kann ich nur als Profi. Das kann der Arne als Pastor und der Rolf. Und das kann man vielleicht noch als Missionar. Und so geht der ein und andere auch in die Ausbildung, weil er die Vorstellung hat, dann gebe ich mein ganzes Leben für Jesus hin. Du kannst Profi-Christ sein und du gibst dein Leben Jesus überhaupt nicht hin, verrate ich dir. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Nein, was Paulus hier sagt, ist was anderes. Er sagt, lasst euch von Gott umwandeln. Es geht im Glauben mehr da als um die Bewältigung von Sünde. Und deshalb fährt der Apostel Paulus fort, darum bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch als ein lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Und ich sage dir, fang an damit oder fahre darin fort, dein Tun an Gottes Willen zu orientieren. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Zur Zeit des Apostel Paulus gab es eine weit verbreitete Kritik. Und das war die Kritik an einem äußerlichen Opfergottesdienst. Im jüdischen Kultus wurden sehr viele Opfer gebracht. Und auch in den nichtchristlichen Religionen der Griechen wurde geopfert ohne Maß und Ziel. Und man dachte, wenn ich das mache, irgendwas verbrenne, opfere, schlachte, tue, dann ist mir Gott gesonnen oder die Götter gesonnen bei den Griechen. Und die Aufgeklärten ihrer Zeit sagten, das ist eine rein äußerliche Sache. Das kann's doch wohl nicht sein. Und Paulus wusste um diese Kritik. Und deswegen stellt er diesem äußerlichen Gottesdienst den tätigen, den, wie er sagt, vernünftigen Gottesdienst zur Seite. Er stellt es ihm entgegen. Gemeinschaft mit Jesus durch ein Leben, das dem Willen Gottes nachkommt. Das heißt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und was gibt es in dieser Welt? Es gibt in dieser Welt jede Menge Äußerlichkeiten, jede Menge Vorschriften, jede Menge, wie man was wie macht. Paulus sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott umwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Gebraucht euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Fassen wir das konkret. Ich sitze beim Frühstück und es kommt mir eine Idee. Ich esse total gerne Mohnbrötchen. Und die Mohnbrötchen haben ja diese kleinen schwarzen Körner da drauf. Und wenn man das Mohnbrötchen aufschneidet und das frisch ist, dann spritzen diese schwarzen Körnchen durch die Gegend. Und dann liegen die da über dem Frühstückstisch verteilt. Und dann weiß meine Frau, was kommt. Jetzt lebt Arne seine Zwanghaftigkeit aus. Und das ist auch so. Ich kann nicht widerstehen, diese kleinen schwarzen Körnchen alle mit dem Finger aufzuheben und zu genießen, bis die dann alle weg sind. Martina erträgt das und sagt, na, jeder hat so seine Macke, das ist seine. Vielleicht hast du eine ähnliche. Es gibt Leute, die essen am liebsten von dem großen Kuchen immer die Reste. Vielleicht bist du so der Typ. Also das sind sie, die so scharf sind auf die Krümel, die auf der Platte liegen. Naja, worum geht es bei dem Beispiel? Es geht darum, dass die Umwandlung unseres Denkens eine kleinteilige Angelegenheit ist. Umwandlung im Denken, das ist nicht der einmalige große Wurf, sondern das ist mehr so wie Mohnbrötchen essen. Was dich anspricht, will ich dir sagen, was dich anspricht vom Evangelium von Jesus, das nimm in dich auf, das verinnerliche, nimm es zu dir und setze es um. Und es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Umsetzung. Die höchsten Wein des Christseins ist es nicht, sich beständig als unwürdiger Sünder zu fühlen, der ach so gar nichts kann. Wir können gar nichts, Jesus muss alles tun. Auch das sagen wir oft und auch das ist wahr. Bleibt an mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus, ja. Wir können gar nichts tun, Jesus muss alles tun. Das klingt demütig, das klingt nach einer starken Abhängigkeit von Jesus. Aber es kann auch in geistliche Resignation und Hilflosigkeit einmünden. Das Ziel deiner Bestimmung ist verfehlt, wenn du dich ständig als unfähiger, unnützer Sünder fühlst, der es nicht auf die Kette bringt. Das ist Ei, liegen im Nest, nicht flugfähig sein. Das ist nicht deine Bestimmung, dass du dich als unfähiger und unnützer Sünder fühlst. Und Paulus sagt, verändere dich durch Erneuerung deines Denkens. Beginn einmal neu über dich zu denken. Denk über die DNA nach, die dir gegeben ist. Und die lass zur Entfaltung kommen. Finde zum Glauben, dass dich der Glaube trägt. Breite die Flügel aus. Sich immerzu als unnötiger oder unnütziger, unfähiger Sünder zu fühlen, ich sag's mal drastisch, ihr Lieben, das ist neurotisch, aber nicht christlich. Richte darauf dein Leben aus. Trau dich zu glauben, Gottes Herrschaft in deinem Leben ist möglich, so wie er in Jesus regierte. Trau dich, das zu glauben. Richte darauf dein Leben aus. Bleiben wir stehen beim Ich bin Christ, denn mir ist vergeben. Ich glaube das Unglaubliche. Ich bin in der Gemeinde zu Hause. Wenn wir dabei stehen bleiben, ist das noch keine profilierte Beziehung zu Jesus. Nachfolge heißt in Beziehung leben und jede echte Beziehung bewegt dich. Jede echte Beziehung schon unter Menschen bewegt dich, dein Herz, dein Fühlen, dein Denken, dein Tun und dein Lassen. Die Metamorphose durch Glaube bedeutet, Ich überlege, wie ich mein Leben gestalte im Lichte dessen, was Jesus sagt und was er lebte. Das spornt mich an zu einem Lebensstil, der bereit ist für Korrektur und bereit ist zur Veränderung. Das ist die Bereitschaft, vom Ei zum Vogel zu werden. Das ist die Umwandlung, die wir erfahren durch ein verändertes, erneuertes Denken. Der Gottesdienst, den Paulus vor Augen hatte, findet im alltäglichen Leben statt. Dein gesamtes Leben ist ein Gottesdienst. Auch das ist zu denken, neu zu erfassen. Das, was nämlich im religiösen Sinn abwertend als profan und weltlich gilt, das ist das Spielfeld des Glaubens an Jesus. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Das heißt, lebe in dem Umfeld, in dem du dich aufhältst. Das ist der Ort deines Gottesdienstes. Das ist deine Platzanweisung, dich dort so zu verhalten, wie es dem Willen Gottes spricht. Wie es dem Willen Gottes entspricht. Denn ihr wisst, was in jedem einzelnen Fall Gott gefällig und vollkommen ist, heißt es in unserem Text. Mit anderen Worten, gelebter Glaube findet öffentlich statt. Ich bin gerne in Kirchen, ich sage gerne richtigen Kirchen, also das, ja. Also das sind die mit Orgel. Ich bin gerne in solch richtigen Kirchen, weil ich Orgel so großartig finde. Wenn da einer das spielen kann, das ist ein majestätisches Instrument. Da wachsen dir Flügel von ganz allein. Ich finde das großartig. Aber die Orgel macht ja noch keinen Gottesdienst im Sinne des Paulus. Und auch unsere Musik macht ja noch keinen Gottesdienst im Sinne des Paulus, nur weil sie eh unterstützt ist. Gottesdienst findet öffentlich im Leben statt. Dazu sind wir gerufen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Also, finde deine Platzanweisung, die musst du nicht groß suchen, sondern die ist da, wo du stehst. Gottes Gegenwart erfahren wir im Gottesdienst, wir erfahren ihn in der Musik, wir erfahren ihn in vielerlei Dingen, die mit religiösem Leben verknüpft sind. Aber Gottes Gegenwart ist nicht auf Gemeinderäume beschränkt, nicht auf Kirchen, und nicht auf FEG-Gemeindesäle. Sie ist auch nicht beschränkt auf die Zeit des Bibellesens und des Gebets. Sie ist auch nicht beschränkt auf deine Familie. Wo du auch bist, das ist der Ort und die Zeit, wo Christus in dir Gestalt gewinnt. Verändert euer Denken dahingehend, sagt Paulus, und die Umwandlung, die Metamorphose deines Lebens ist im vollen Gang. Ihr wisst dann, was in jedem einzelnen Fall gut, gottgefällig und vollkommen ist. Wenn du diesen Satz einmal auf dich wirken lässt, du weißt in jedem Fall, in jedem einzelnen Fall, was gottgefällig und vollkommen ist. Was denkst du darüber? Ist das deine Erfahrung? Meist lassen uns ja die Situation, in die wir hineingeraten, keine Zeit für umfassende Reflexion. Du stehst in irgendeiner Situation und du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, Moment, haltet mal alle den Mund, ich denke jetzt mal drüber nach. Ich gehe jetzt erstmal ins Gebet. Dann lasse ich mir zeigen, was zu tun und was zu lassen ist. In einer Viertelstunde sehen wir uns wieder. Ihr Lieben, so ist es ja nicht. Wir müssen uns augenblicklich entscheiden. Wir brauchen daher ein sicheres Urteilsvermögen. Darauf hebt Paulus ab. Wir müssen um Gottes Willen wissen, wie um das Einmaleins. Noch so eine Schulerfahrung. Das habe ich tatsächlich hingekriegt. Ich kann das einmal eins. Okay, das kleine einmal eins. Aber das kann ich wie im Schlaf. Das habe ich mal gelernt, du wahrscheinlich auch. Und wenn man dich aufweckt und man sagt mal 5 mal 5, dann weißt du das. Gottes Willen dieser Art zu wissen, ist das nicht eine Überforderung? Ist das nicht völlig illusorisch? Wer kennt schon Gottes Willen mit solch schlafwandlerischer Sicherheit wie das Einmaleins? Und überhaupt, ihr sollt und erkennt den Willen Gottes, das klingt so präzise. Doch bleibt bei dem, was der Paulus hier sagt, nicht letztendlich alles konkrete Handeln offen? Ihr wisst, was Gott gefällig vollkommen ist? Bleibt das nicht vollkommen in der Schwebe, was hier gemeint ist? Bildet euch selbst ein Urteil, fährt er fort. Das ist Paulus' Maxime. Wenn ihr euch von Gott umwandeln lasst, seid ihr dazu in der Lage. Wo du es zulässt, wo du es wünschst und wo du es willst, findet eine Metamorphose durch Gottes Kraft statt. Da ist sie bereits im vollen Gang. Vom Ei zum Vogel. Mit dieser Auffassung steht Paulus nicht allein im Kreis der Apostel. Sie vertrauen tatsächlich darauf, dass jedem Christen durch Gottes Geist ins Herz geschrieben ist, was, wann, wie zu tun oder zu lassen ist. Ich finde das unglaublich gewagt. Aber die Jünger Jesu folgten mit dieser Überzeugung den Worten Jesu in Johannes 16,8. Die haben wir eben schon gehört. Der Heilige Geist Gottes überführt Menschen der Sünde. Der Geist Gottes überführt Menschen der Sünde. Das macht kein Mensch. Du kannst auf Leute einreden, wie du willst und sagen, hör mal, was machst du da völlig daneben? Das verändert keinen Menschen. Der Geist Gottes überführt der Sünde und er lehrt, was recht ist. Und wie geschieht das? Durch Erneuerung unseres Denkens, dass wir den Geist bitten, zeig mir, was du willst. Dass ich das also zulasse, wünsche und will. Der Geist Gottes erneuert unser Denken und hilft uns, nicht den Maßstäben der Welt uns anzupassen. Der Heilige Geist schenkt uns ein sicheres Urteil, weil er die Wahrheit Gottes in unserem Gewissen zu seinem, zu Gottes Recht verhilft. Ich bin zu dem Ergebnis gelangt, auch im Nachdenken über mich selbst und meine Beziehung zu Jesus. Die große Not in der Nachfolge Jesu, in der Beziehung zu ihm, die große Not ist nicht, dass ich nicht wüsste, was ich zu tun oder zu lassen habe. Die Not besteht vielmehr darin, dass ich meine Schuld, von der mich Gottes Geist überführt, nicht eingestehe. Dass ich eigenes Fehlverhalten rechtfertige. Und ich glaube, das ist die Not vieler. Und ich glaube, das ist die Not, weshalb Christen Eier bleiben und nicht zum Fliegen kommen. Wir verteidigen uns und rechtfertigen den Status, als Ei zu existieren. Lass mich im Nest liegen. Wir verteidigen diesen Status, als Ei zu existieren, statt Gottes Geist in seiner Wahrheit zu bestätigen. Es geht nicht darum, dass du alle Weisheit und Erkenntnis dieser Welt hast. Es geht auch nicht darum, dass du alles so machst, wie es andere machen. Es geht darum, dass du das tust, was Gottes Geist dir zeigt. Und da bitte ich dich, frag ihn, sei wahrhaftig im Umgang mit dem Geist. Sei wahrhaftig im Umgang mit Jesus. Sei bereit zu hören, was er sagt. Und das tu. Ich habe mich oft damit gequält, dass ich fragte, weiß ich denn jetzt wirklich, was er sagt? Das ist nicht wichtig. Was du erkennst, das tue. Ich habe auch erfahren, dass mir Dinge in meinem Leben, die für mich früher völlig klar waren und die ich da so gemacht habe, heute nicht mehr für mich so aussehen. Beispiel Rockmusik. Das haben viele damals in den 80ern gemacht. Wir hörten irgendwelchen Rock'n'Roll oder irgendwas Härteres. Und dann sagten wir, ho, was sind das für Texte? Geht gar nicht. Dann haben wir den ganzen Kram verbrannt. Wer hat das noch so gemacht? Ja. Ihr Lieben, ich höre heute dieselbe Musik und bin entspannter. Ich sage, der Rhythmus geht ins Blut. Ich schaue mir schon ein paar Texte an und die ganz harten, die lasse ich auch draußen. Aber die Purple ist gut. Und UFO. Das höre ich gern. Das hat sich geändert. Im Umgang mit Gott habe ich da neue Freiheit gewonnen. Und jetzt sage ich nicht, wie ich das heute mache, ist richtig und das damals war falsch, sondern damals habe ich auf Jesus gehört und heute habe ich auf ihn gehört. Und es hat sich eine Veränderung vollzogen und es geht nicht darum, das eine abzuwerten oder das andere auf den Leuchter zu stellen. Folge mit deinem Leben dem, was Gott dir zeigt, dem komme nach. Verteidigen wir uns nicht als dem Status oder in dem Status als Ei zu existieren. Hören wir auf damit. Die erste und grundlegende Veränderung des Denkens besteht darin, persönliches Fehlverhalten vor uns selbst, vor anderen und vor Gott nicht mehr zu entschuldigen. Viel ist vom Wirken des Heiligen Geistes die Rede. Aber noch viel mehr wird sein Reden zum Schweigen gebracht. Und ich bitte dich, verliere nicht den Kontakt zu Jesus. Unterstelle dich und dein Handeln seinem Willen. Und ich schließe mit einer persönlichen Erfahrung, die ich vor einigen Wochen gemacht hatte. Ich lebe in Beziehung mit Jesus und ich wusste um eine Sache, die mich im Herzen bedrückte, weil ich erkannte, das ist nicht in Ordnung. Und dann habe ich mit Jesus gesprochen und dann hatte ich viele Argumente und habe gesagt, Und ich dachte, ich überzeuge den Heiligen Geist und er sagt, jo Arne, ich sehe ich jetzt auch so. Ganz toll. Hat er nicht getan. Und dann war mir klar, ich bin zu einem Bruder aus unserer Gemeinde gegangen. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte beichten. Das ist jetzt wirklich Beichte. Und dann habe ich das gesagt. Und ich weiß nicht, was der Bruder mir gesagt hat mehr. Aber ich weiß, dass ich völlig verändert aus diesem Gespräch herausgegangen bin. Und eine neue Freiheit und eine neue Freude an dem Gott gefunden habe, der da spricht. Und der mir gesagt hat, du, hör mir zu. Und tu, was ich dir sage. Amen.
Vielen Dank, Arne, für die Predigt. Mich bewegen im Moment viele Gedanken und ich habe den Eindruck, dass ich nicht alleine damit bin und würde vorschlagen, dass wir uns erstmal eine halbe Minute oder Minute Zeit nehmen und einfach ja, der Predigt noch ein bisschen den Gedanken nachgehen. Wenn wir als Band dann losspielen, dann lade ich euch ein, aufzustehen und in die Anbetungszeit zu gehen.
nahe bei dir sein. Mach mich auf den Weg zu dir, deshalb bin ich heute hier. Meinen Stress und meine Sorgen lege ich jetzt vor dich hin. Wenn die Last dann von mir weicht, werde ich locker, werde leicht. Hier bin ich, schau auf dich. Hier bin ich, öffne du mein Herz für dich. Hier bin ich, schau auf dich.
Thank you.
deine Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre mich und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner Gegenwart, Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich. In deiner Gegenwart, Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre mich und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner Gegenwart.
Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid.
Upon the cross, I never.
gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt, Jesus ist bei mir jeden Tag. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus. Für alle Zeit und in Ewigkeit. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus. Für alle Zeit und in Ewigkeit. Für alle Zeit und in Ewigkeit. Für alle Zeit.
Super. Flieg nicht hin, ne, Rudi? Ja, zum Ende des Gottesdienstes habe ich noch einige Ansagen und Bekanntmachungen. Das meiste findet ihr auch auf dem Zettel, den ihr erhalten habt, was in den nächsten Wochen so ansteht. Auf eine Sache möchte ich ganz besonders hinweisen, und zwar ist das der Gebetsworkshop, der jetzt im Februar stattfinden wird. Da draußen gibt es auch Einladungskarten dazu. Es geht ums Gebet, zu Füßen Jesu sitzen. Ich denke, das passt auch genau wieder heute zu dem Gottesdienst. Jesu Nähe suchen und wie kann ich im Gebet auch näher zu Jesus kommen? Das findet an 3 Donnerstagen im Februar und auch Anfang März statt. Das startet am 13.02. Bitte meldet euch dazu an, dass wir ungefähr planen können, wie viele auch dabei sind. Draußen sehe ich schon ganz viele Suppentöpfe vor sich hin köcheln. Wir haben heute wieder ein gemeinsames Mittagessen und ihr seid alle auch ganz herzlich eingeladen, dass wir zusammen essen, Gemeinschaft haben. Nehmt gerne daran teil. Auch wenn ihr da jetzt vielleicht ganz spontan dabei seid, da werden wir bestimmt auch noch genügend Teller und Löffel für alle zusammenfinden. Nach dem Gottesdienst könnt ihr auch für euch beten lassen, hier vorne in den ersten Reihen, wer das machen möchte. Auch die Gesprächsinsel ist wieder. Vorne stehen Leute der Gemeindeleitung bereit, wenn ihr da zu Fragen habt. Wenn ihr unseren Pastor Rolf Zyrus vermisst, der predigt heute in Holzwickede, aber der Arne steht euch gerne zur Verfügung. Wir möchten noch einmal singen, Geh unter der Gnade zusammen und uns das auch gemeinsam zusprechen. Und danach hören wir noch auf den Segen vom Arne.
Haltet an der Liebe Gottes fest und rechnet mit seiner Barmherzigkeit, mit der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, der euch ewiges Leben schenkt. Gelobt sei Gott, er hat die Macht, euch zu bewahren, damit ihr nicht zu Fall kommt. So könnt ihr makellos und voller Freude vor seine Herrlichkeit treten. Er rettet uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er, der einzige Gott, regiert in Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Gewalt, wie schon vor aller Zeit, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.